Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Stückwerk ist ein Podcast, in dem sich jede Woche zwei Personen über einen Predigttext unterhalten, und zwar über den Text, der dann in zwei Wochen nach der EKD-Perikopenordnung gepredigt werden wird. Heute hört ihr mich mal wieder, meinen Namen und meine Stimme kennt ihr vielleicht schon, Carina, und mir gegenüber digital sitzt...
Hi, mein Name ist David und ich bin gerade in England, mache noch Urlaub und trete dann Ende März meine erste Stelle, ZA-Stelle, in Oberfischach an. Das ist in Hohenlohe, ein bisschen im Ländle.
Ja, richtig cool, David, dass du heute Zeit findest und Urlaubszeit sozusagen opferst hierfür. Ich weiß gar nicht, wirst du predigen über diesen Text dann an der neuen Stelle?
Ja, davon gehe ich aus.
Ah, cool. Das heißt, es ist schon mal eine Vorbereitung heute. Und genau, wir kennen uns aus dem Vikariat, sind bis Februar gemeinsam im Kurs gewesen.
Mhm.
Genau. Und haben da ja vor allem einen intensiven Seelsorgekurs zusammen erlebt, ne? Und aber auch immer wieder Predigtaustausch gemacht. Genau. Ja, wir dürfen heute sprechen über den Predigttext für den ersten Sonntag nach Ostern. 16.04. Quasimodo. Ein cooler Name.
Quasimodo Genti, genau.
Genau, es geht noch weiter. Und du, David, sagtest, dass du gerne den Predigttext mal lesen würdest.
Genau.
Du liest uns aus Luther, ne? Luther-Übersetzung.
Ja. Genau. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Und er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sag doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn dort. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Soweit.
Ja, erinnerst du dich noch, soweit mal der Predigttext. Erinnerst du dich noch an deine ersten Eindrücke oder deine ersten Gedanken?
Ja.
Nach dem ersten Lesen des Textes?
Das Erste, was mir in den Sinn kam, war, es ist so unvermittelt. Also Jakob ist plötzlich da und plötzlich ist da jemand, der mit ihm ringt. Und dann diese Geschichte, und dann hört sie auch so unvermittelt wieder auf, finde ich. Dann geht plötzlich die Sonne auf und er hinkt. Und damit ist irgendwie die Geschichte aus. Also ich fand diese zwei Stellen, die diese Geschichte einleiten und beenden, sehr unvermittelt. Oder ein kurzer Satz und das war's.
Das ist auf jeden Fall eine sehr in sich geschlossene Szene. Man könnte sich so eine Filmszene irgendwie vorstellen, die, ja.
Es scheint fast so ein bisschen wie ein Traum, finde ich. Manchmal ist man plötzlich irgendwo und dann passiert diese Geschichte und dann ist man aber auch wieder mit einem Mal aus dieser Welt draußen und dann geht's weiter. Also ich fand diese Geschichte sehr, fast schon wie ein Traum, ja.
Genau, und gleichzeitig muss man ja sagen, dass Jakob irgendwie nicht plötzlich sozusagen jetzt in dieser Situation ist, sondern dass da ja eine ganz lange Vorgeschichte irgendwie auch schon erzählt wurde in diesem
Buch. Man muss ja wissen, damit man weiß, was Jakob da mit seiner Familie am Fluss will. Er befindet sich ja eigentlich auf der Flucht oder er weiß nicht genau, wie es weitergeht. Er kommt von Laban, seinem Onkel. Dort war er mindestens 14 Jahre und er geht jetzt wieder zurück in seine Heimat. Und da ist er ja geflohen vor seinem Bruder, damals dem Esau, seinem Zwillingsbruder, weil sich Jakob das Erstgeburtsrecht oder diesen Segen des Erstgeborenen erschlichen hat. Mit der Geschichte, vielleicht kennt ihr die, mit dem Linsengericht. Esau, der hungrig heimkommt und Jakob ihm Essen anbietet für den Tausch des Erstgeburtssegens. Genau, und das macht dieser und ist dann im Nachhinein so wütend. Da verwechsel ich ja jetzt gerade was. Diese Linsengeschichte war zuerst und dann erschleicht er sich den Segen noch von seinem Vater, indem er sich als Esau ausgibt. Genau. Und als Esau das erfährt, ist er einfach so sauer, dass er denkt, er möchte seinen Bruder umbringen, wenn sein Vater gestorben ist. Und um das zu verhindern, schickt Jakobs Mutter ihn zur Verwandtschaft ins Ausland.
Genau, also so biografisch gelesen würde man sagen, er steht jetzt irgendwie an einer neuen Schwellensituation, an einem Veränderungspunkt, wo es irgendwie darum geht, jetzt nochmal neu anzufangen, Frieden zu schließen, vielleicht auch die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ist ja auch so eine traditionelle Lesart, würde ich sagen, dieser Geschichte, oder? Dass man so sagt, ja, da geht es irgendwie um den Umgang mit der Vergangenheit und um Neubeginn, um Identität. Wer bin ich? Was habe ich schon alles erlebt? Wo will ich hin? Was trage ich mit mir herum? So würde ich sagen, habe ich schon immer wieder die Auslegung auch dieser Geschichte gehört. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das auch bestätigen kannst.
Ja, doch, also gerade die Frage, wer bin ich? Also der Fremde oder dieser Unbekannte, da kommen wir jetzt vielleicht auch nochmal gleich zu sprechen, der fragt ja, wer er ist. Und Jakob antwortet, finde ich hier schön, mit seinem richtigen Namen. Wobei er damals, als er seinen Vater eben hinters Licht geführt hat, falsch geantwortet hat. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Die ähnliche Frage, sein Vater fragt ihn, wer er ist und er antwortet mit Esau. Und dann beginnt eben diese ganze Geschichte der Täuschung und dann der Flucht. Und hier wieder diese Frage, wer bist du? Und jetzt antwortet er eben ganz ehrlich, ich bin Jakob.
Stimmt, ja, in Vers 28 ist das. Und dieser Er ist ja wirklich auch spannend. Ich habe jetzt gerade Basisbibel vor mir liegen, die übersetzt in Vers 25 zunächst mal, plötzlich war da jemand. Ich habe die BHS mal aufgeschlagen und da war dann irgendwie tatsächlich Ish einfach, also Mann. Dann gibt es aber immer wieder auch Linien oder irgendwie Kunstdarstellungen, die diesen jemand oder dieses Etwas irgendwie als Engel malen. Aber wir haben uns gerade im Vorgespräch schon drauf geeinigt, wir sind beide der Meinung, irgendwie hat Jakob hier mit Gott gekämpft. Ne?
Also zumindest ist das Jakobs Eindruck. Er nennt ja den Ort nachher nach Gottes Angesicht. Und auch in anderen biblischen Stellen, in Hosea 12 zum Beispiel, wo Jakob beschrieben wird, da heißt es, dass er schon im Mutterleib mit Esau gekämpft hat und dass er mit Gott später gerungen hat. Insofern auch die Lesart anderer Stellen hier, dass es sich um Gott handelt.
Ich finde es ja faszinierend oder auch ein bisschen verstörend, wie dieser Gott hier auftritt, nämlich irgendwie als jemand, der so ganz körperlich wird und kämpft und irgendwie nicht mehr der distanzierte Gott ist, der den man nicht anfassen kann, sondern einer, der irgendwie dann an der Hüfte packt und kämpft. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich finde das erstmal ein verstörendes Bild oder eins, das meinem Gottesbild erstmal ganz entgegengeht.
Unbedingt. Wo du es jetzt gerade gesagt hast, fand ich es nochmal krass. Ja, auch an Gott, der irgendwie sagt, ich kann diesen Jakob nicht besiegen. Also, oder der selbst so limitiert erscheint, dass er sagt, hey, ich möchte hier weg, aber Jakob hält ihn fest.
Genau. Mir ging es so beim Lesen nochmal, dass ich immer gar nicht so richtig wusste, wer jetzt wer ist, also bei diesen ganzen wörtlichen Reden. Also der eine sagt, lass mich los, der andere sagt irgendwie, warte, ich muss nochmal kurz reingucken. Da packte er Jakob am Hüftgelenk, sodass es beim Ringen ausgerenkt wurde. Dabei sagte er, lass mich los, denn der Tag bricht an. Dann Jakob entgegnete, wobei man da jetzt eigentlich ja noch meinen Urtext schauen müsste, um das irgendwie dann selber nachzuvollziehen. Habe ich nicht gemacht. Aber auch jetzt in der deutschen Übersetzung musste ich irgendwie mitdenken und mir überlegen, wer ist jetzt gerade wer.
Unbedingt. Ich glaube, die Basisbibel, die macht da noch einen guten Job und versucht, das deutlich zu machen. Bei Luther steht dann einfach immer nur er. Und man weiß nicht genau, als wen spreche ich jetzt, als wer spreche ich jetzt. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das auch Absicht ist. Also ich habe mal eine Interpretation gehört, dieser Jabok, das ist ja auch irgendwie ein Wortspiel mit Jakob. Also ist es, du hast ja schon erwähnt, diese Schwelle, die Jakob jetzt überschreitet, diese Grenze, der Jabok war ja ein Grenzfluss. Da kommt dann irgendwie das...
So ein Nebenfluss auch vom Jordan, oder?
Genau. Ich glaube, er grenzt, so zumindest Wikipedia und Wibilex, er grenzt das Land der Ammoniter ab von dem Land, ich glaube, zwei Stämme, Ruben und noch was. Also ein Grenzfluss zum verheißenen Land. Und in dieses Land zieht ja Jakob wieder ein, von dort, wo Abraham herstammte, aus dem fernen Osten. Und bei diesem Durchzug, diese Grenze, die er überschreitet, da findet er sich irgendwie selber wieder. Also dieses Ringen am Jabok, Jakob am Jabok, man weiß nicht genau, wer ist dieser Engel, ist er es vielleicht auch irgendwie selber? Er ringt mit sich selber. Das fand ich mal einen spannenden Gedanken, dass er sich seiner Identität neu bewusst werden muss, in diesem Ringen mit sich selbst, mit Gott, und dadurch ins neue verheißene Land kommt, dass er dann und seine Nachkommen einnehmen werden oder besitzen werden.
Dazu passt auch noch, dass ich gelesen habe, auch das hebräische Ringen, die Wurzel steckt irgendwie auch noch mit diesem Jabok und Jakob unter einer Decke sozusagen. Also da gibt es auch noch eine Verbindung.
Genau, weil der Jakob, dieser Name ja auch nicht ganz klar ist. Es gibt ja mehrere etymologische Erklärungen. Ist es jetzt dieser Fersenhalter? Das ist, glaube ich, am Anfang die Herleitung. Und dann eben auch dieses, der mit Gott kämpft als Name, ja.
Ja, ist ja auch so interessant, dass er schließlich ja einen neuen Namen auch erhält, ne? Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Also auch da ist es so eine Gründungsgeschichte eigentlich, wo was Neues beginnt.
Jetzt würde mich mal interessieren, wo führt dich dieser Text hin? Was waren deine Eindrücke beim Lesen?
Also mich hat das Thema Segen neu angesprungen, weil es mir so geht, dass der Segen eigentlich etwas ist, was so durch und durch positiv konnotiert ist und wo ich auch immer wieder Menschen sagen höre, ja, der Segen zum Beispiel im Gottesdienst ist so das Wichtigste für mich oder der schönste Moment. Und ich erinnere mich an viele Situationen, wo ich dann Leute irgendwie auch sehe, die die Augen schließen und so ein bisschen selig vor sich hin lächeln und dieses Gesegnetwerden so genießen. Und jetzt ist aber ja der Segen im Leben von Jakob durchaus etwas, was sehr ambivalent ist, also irgendwie Konfliktpotenzial in sich trägt, weil er will diesen Segen immer wieder haben und macht dafür ja irgendwie echt auch verrückte Dinge und betrügt und lügt. Also es ist irgendwie etwas jetzt in dieser Geschichte, in dieser alttestamentlichen, etwas, was durchaus eben Konfliktpotenzial hat. Also dass Menschen so sehr darum ringen, Gottes Segen zu empfangen. Und das ist was, was mir erstmal fern ist. Und gleichzeitig würde ich sagen, sind wir vielleicht doch auch alle ständig auf der Suche nach Segen, also nach gelingendem Leben, nach Heil, begleitet werden. Aber ja, nicht so ringend, dass wir jetzt irgendwie sagen, wir kämpfen darum, oder? Also mir ging es jedenfalls so und dazu hat mich der Text gebracht, darüber nachzudenken.
Ja, vielleicht ist der Text auch eine Einladung, mit Gott um diesen Segen zu ringen. Da finde ich schön, dass dieser Text an einem Sonntag nach Ostern kommt. Der heißt Quasimodo Geniti, hast du ja am Anfang schon gesagt. Quasimodo Geniti ist lateinisch und heißt ja eigentlich wie die neugeborenen Kinder. und kommt aus dem ersten Petrusbrief. Das steht so über diesem Sonntag. Und das fand ich auch sehr spannend, darüber nachzudenken, was heißt eigentlich, wie die Kinder werden. Und ich bin Vater, unser Sohn wird jetzt bald 2. Und da fängt es langsam an, ich glaube, das wird noch schlimmer, dass Kinder mit ihren Eltern ringen um diese Grenzen. Und auch diese Beziehung verändert sich. Und vielleicht ist das ja sowas, was Jakob auch hier macht, dass er mit Gott ringt, wo sind die Grenzen von mir, auch dieser Grenzfluss nochmal, oder was haben wir für ein Verhältnis, in all dem irgendwie den Segen Gottes nicht loszulassen. Das fand ich irgendwie, ja, einfach, das sind ganz viele Bezugspunkte, die ich da sehe, die man spannen könnte, wie die Kinder werden, auch so ein bisschen dieser Trotz von Jakob. Ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich.
Ja. Ja, also ich sehe den Punkt, aber mir bleibt es irgendwie trotzdem so ein bisschen fremd. Dieses Kämpferische, mit Gott ringen um den Segen. Das geht so entgegen, ja,
ja,
dem, was wir in Kasualpraxis oder so erfahren. Also bei Trauungen geht es um Segen, im Gottesdienst geht es um Segen, am Ende einer Beerdigung geht es um Segen, aber da findet nie so ein Ringen irgendwie statt.
Ja. Was ist denn Segen eigentlich?
Ja, spannend. Ne? Ich habe vorher so ganz spontan so rausgehauen, uns allen geht es irgendwie um gelingendes Leben und um Heil und um begleitet werden, habe ich gerade eben gesagt. Ne? Kam so ganz spontan, aber muss jetzt auch nochmal genauer drüber nachdenken, um da.
Wenn man sich Jakob anschaut. Ja.
Segen alttestamentlich. Müssten wir uns jetzt echt nochmal reinfuchsen. Aber sag mal du.
Also ich glaube, es ist gerade dieser Segen, den Jakob Esau abluchst. Da geht es eigentlich im Prinzip erstmal um gute Ernte und viel Besitz, muss man so sagen.
Genau, eigentlich ja um ganz konkretes Leben. Also darum, dass Leben gelingt, um Sicherheit und um gutes Auskommen. Ja.
Ja, und ich würde trotzdem sagen, dass der Segen in Jakobs Leben sich eigentlich unabhängig davon entwickelt. Also er hat ja echt große Auf und Abs. Er flieht dann von seinem Vater, von seinem Bruder und ist erstmal in der Wüste, wo er auf diesem Stein schläft und an die Himmelsleiter kommt. Und das ist ja eigentlich so eine totale Nachtsituation. Jakob hat nichts mehr, er geht in die Fremde. Gar kein Segen da, scheinbar. Und dann diese Gottesbegegnung. Dann geht's aufwärts bei Laban. Er wird reich, hat ganz viele Herden und Tiere. Und dann muss er aber auch von dort wieder fliehen, da gibt's Knatsch. Und auch da wieder ist Segen jetzt weg oder nicht. Also ich finde, Jakobs Geschichte macht schon deutlich, dass Gottes Segen eigentlich über dem liegt, was ich besitze und wie es mir geht. Sondern dass er eben gerade deswegen gesegnet ist, weil Gott ihn, finde ich, nicht loslässt. Ja. Und im Neuen Testament ist ja spätestens dann Segen auch eher so eine geistige Form oder man sagt das Wohlwollen Gottes auf einem Leben, so vielleicht wie es wir heute verstehen, eher so ein bisschen fluffiger und wohltuender.
Genau, das, was ich gerade eher so an Erfahrungen eingetragen habe. Ne? Ja. Vielleicht wäre das eine Predigtspur, der man mal falten könnte, irgendwie nochmal aufzumachen, was bedeutet eigentlich Segen alttestamentlich, wie erfahren wir heute Segen?
Du hattest mir eben noch ein bisschen was von der Tradition dieses Sonntags erzählt. Vielleicht könntest du das nochmal aufspannen. Da fällt mir nämlich noch ein Gedanke zu ein, was man über Segen machen könnte. Aber was ist nochmal die Geschichte von Quasimodo?
Genau, also der Sonntag wird ja auch der Weiße Sonntag genannt. Ich erinnere mich, dass meine Oma immer vom Weißen Sonntag geredet hat, immer so im Kontext Konfirmation. Und die Tradition ist, dass, oder der Name geht, soweit ich es gelesen habe, zurück auf die alte Kirche, in der die Täuflinge, die in der Osternacht getauft wurden, dann ihre weißen Kleider, die sie bis dahin noch trugen, abgelegt haben. Um dann nochmal auszudrücken, sie gehen jetzt eben zurück in den Alltag, zurück in die Niederungen des Alltags, legen dieses Gewand der Klarheit und der Reinheit nochmal ab, um eben zu zeigen, so jetzt, wir sind getauft, aber wir sind jetzt auch wieder im im Leben sozusagen unterwegs.
Und ja. Ist das nicht Segen, finde ich, zu sagen, ja, ich bin getauft, ich habe dieses fluffige Gotteswohlwollen und trotzdem gehe ich jetzt zurück in den trüben, vielleicht auch schwierigen Alltag und darin möchte ich Gottes Segen suchen oder ihn nicht loslassen. Mhm. Ich glaube, es ist einfach, sich gesegnet zu fühlen, wenn es einem gut geht, vielleicht auch, wenn man gerade in einem Gottesdienst war, aber dieses Vertrauen, dass Gott auch da ist, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich im Alltag bin, wenn ich die schönen Dinge irgendwie gerade nicht sehe, das ist, finde ich, auch eine Art von Segen oder von diesem Trotz, den Jakob hat, ich will an diesem Segen, ich will an diesem Gott dranbleiben. Das steckt für mich, glaube ich, ganz stark in dieser Geschichte drin.
Das finde ich jetzt gerade nochmal einen schönen Gedanken, dass man sich eben im Alltag auf die Suche macht nach diesem Segen, auch im Matsch und im Kampf danach sucht, nach dem, was man immer wieder auch beim Gesegnetwerden erfährt, aber natürlich nicht die ganze Zeit, weil du kannst ja nicht 24/7 irgendwie dastehen und dich segnen lassen, sondern du musst ihn suchen oder du darfst ihn suchen in den niederen Dingen des Alltags und in dem, was da so an Kämpfen ansteht. Mhm. Das wäre vielleicht eine konkrete Spur, der man folgen könnte. Ja. Und ich denke, am Ende darf es auf jeden Fall fröhlich sein, weil wir sind ja in der österlichen Freudenzeit an dem Sonntag.
Das stimmt.
Ja, da könnte man vielleicht mit den Kindern nochmal so ein bisschen weitermachen.
Fällt dir jetzt gerade spontan was ein, wie Ostern da noch mit reinbricht? Mit reinhängt?
Nee, aber ich fände es irgendwie cool, wenn man es schaffen würde. Deswegen habe ich es jetzt gerade nochmal auch aufgenommen, weil es ist ja wirklich erst der erste Sonntag nach Ostern. Also es ist eigentlich noch total dicht dran.
Vielleicht dieser Morgen. Also es ist ja, der Ostermorgen wird ja oft mit so einem Sonnenaufgehen dargestellt. Und auch hier der letzte Vers. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Peniel vorüberzog. Also dieses, die Nacht ist vorbei, das Ringen, und jetzt gehe ich als einer, der Gottes Angesicht gesehen hat. Und in Jesus ist ja eigentlich auch Gottes Angesicht gegenwärtig, oder wir sehen Gott in ihm.
Das stimmt, aber das wäre nochmal so eine ganz andere Linie jetzt am Ende, oder? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich da vom Segen und von dem Ringen um diesen Segen dann da noch hinkäme.
Da hast du recht.
So einen österlichen Nachklapp. Aber gut, vielleicht würde man es einfach auch schaffen, die Liturgie drumherum sehr österlich freudig zu gestalten. Auch eine Möglichkeit. Ja. Müssen wir noch weiter dran rumdenken? Liegt dir noch irgendwas brennend auf der Seele, David? Ansonsten würde ich sagen, wir leiten sozusagen die Schlusskurve ein.
Gerne.
Einen Titel haben wir noch nicht gefunden, ne? Oder fällt dir was ein, spontan?
Nee. Aber ich finde diese Anstößigkeit am Segen, ob man das irgendwie in einem Titel framen könnte. Keine Ahnung, überlege ich gerade, aber...
Ich fand vorher dein Adjektiv fluffig gut, aber ja, das ist auf jeden Fall nicht das, was diese Anstößigkeit ausdrückt. Fluffiger Segen. Naja, die Aufgabe, die geben wir dann sozusagen jetzt an die Hörerinnen und Hörer ab. Wir hoffen, dass wir euch ein paar Gedanken geben konnten, die euch helfen beim Schreiben einer eigenen Predigt. Wenn ihr weiter denken, weiter diskutieren wollt, dann könnt ihr das tun auf stückwerk-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen, könnt unter den Folgen auch kommentieren. Ansonsten könnt ihr uns auch auf Instagram folgen, @stückwerkpodcast. Und wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, weiter reinhört oder euch auch meldet, wenn ihr selbst mal mitsprechen oder mitarbeiten wollt. Vielen Dank, David, für deine Zeit. Und
sehr gerne.
Bis bald.
Genau.
Mach's gut. Ciao. Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.